ACI 5, Klasse 4, 3. August 2017. Die Gebete spricht die Regina. Deutsch.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Regina. Boah, es hat Power in Deutsch. Sehr schön. Letzte Stunde hat Ulrike grundsätzliche Unterteilungen von Karma gemacht. Gutes Karma, schlechtes Karma, neutrales Karma. Ulrike guckt mit gerunzelter Stirn schon. Das hast du doch gemacht, oder? Ja. Und dann bist du noch durch die Top 10 gegangen. Ja. Und die Natur von Karma, glaube ich, war noch dabei, oder? Was hast du noch gemacht? Nett? Okay, nee,
gut. Schluss bei den 10.
Genau, okay. Heute geht es weiter mit Karma, weil der Kurs ja auch heißt, wie funktioniert Karma? Und ich würde gerne ein paar Dinge dazu allgemeiner Natur vorausschicken. Wie wir in Kurs 4 gelernt haben, im Logikkurs, gibt es tief verborgene Phänomene, von denen wir uns nicht erklären können, weder durch Wahrnehmung, weder durch Logik. Es gibt tief verborgene Phänomene, die wir nicht erfassen können. Und dazu gehört das Wirken von Karma. Das heißt, alles, was wir hier jetzt im Kurs machen und was in den alten Schriften steht, ist von erleuchteten Wesen niedergeschrieben worden, weil die nämlich, weil sie ja allwissend sind, auch diese tief verborgenen Phänomene, sprich das Wirken von Karma, sehen. Wenn jetzt ein Buddha in diesem Raum ist, also ich würde sagen 2, 4, 6, 7 Buddhas sind hier, und ein Buddha guckt mich an und der sieht, dass ich hier rechts oben ein Muttermal habe, und dann weiß dieser Buddha, was ich getan habe, damit ich hier auf der Backe ein Muttermal habe. Aber nur ein Buddha. Wir wissen das nicht. Das heißt, bei allem, was wir hier in diesem Kurs machen, verlassen wir uns auf die Aussagen und auf die alten Bücher von erleuchteten Wesen. Deswegen ist es auch manchmal in der Diskussion schwierig. Ich habe es mitgekriegt, die letzte Stunde, wie ich dann die Aufnahme geschnitten habe, gingen ja auch die Fragen so hin und her. Wie ist denn das? Ich kann nur sagen, Ulrike, und du stimmst mir hoffentlich zu, wir geben die Klasse, wir haben uns darauf vorbereitet, wir erkennen den Stoff, wir beschäftigen uns damit. Aber es gibt Fragen, die können auch wir nicht beantworten. Sorry, ich wäre gerne ein Buddha und ich strebe auch danach, aber Karma sind tief verborgene Phänomene. Man kann es am eigenen Leib erfahren. Wir sind alle, glaube ich, in einem Alter, wo man dann auch so übers Leben langsam sieht, oh ja, das und dieses Ereignis könnte mit irgendwas aus meiner Jugend zusammenhängen. Oder man sieht es auch manchmal an anderen Menschen. Aber das ist Erfahrung. Das ist nicht Wissen und Erkennen. Das möchte ich einfach mal so allgemein nochmal dazu schicken, dass das wirklich alles, was wir hier lernen, auf dem Wissen von erleuchteten Wesen basiert. Und das Zweite ist, das Karma ist ja die Rückseite von Leerheit. Ohne Leerheit würde Karma nicht funktionieren. Also den Gesetzen des Karma zu folgen, auf eine ich sage jetzt mal, etwas einfache Art, oh, wenn ich das tue, passiert immer das, ist auch nicht zielführend, wenn ich die Leerheit dahinter nicht verstehe. Deswegen bei allem, was wir hier über Karma sagen, auch immer sozusagen auf der zweiten Spur den Leerheitsgedanken mitfahren lassen. Und dann haben wir heute wieder eine super interessante Klasse. Alles kommt oder fast alles kommt aus der Abhidharma. Das ist eine der berühmten Schriften, eine der ersten Schriften des Buddhismus, die klassischerweise der Schule der Listener oder des Hinayana zugeordnet wird. Das heißt, es ist nicht Mahayana, das ist nicht großes Hupschi-Tralala und wir sind die besseren Buddhisten, sondern das ist wirklich ganz, ganz Basiswissen. Es steckt aber, ich liebe diese Klasse, weil ganz viel Wissen drinsteckt über Karma, was für Bodhisattvas und für Tantra wichtig ist. Das sind dann immer so die kleinen Nebensätze, aber auf denen das komplette Konzept des Bodhisattvas aufbaut und auch das komplette Konzept des Tantra. Ich werde an dementsprechenden Stellen dann auch darauf hinweisen. Gut. Ansonsten geht es heute relativ technisch dahin mit vielen Einteilungen zu Karma. Wir haben jetzt praktisch hier die Funktionsweise von Karma und gucken einfach aus verschiedenen Blickwinkeln drauf und machen verschiedene Kategorien und Einteilungen. Diese Kategorien und Einteilungen helfen uns aber im täglichen Leben, das Wissen von Karma anzuwenden, um unsere Samen gut und kraftvoll zu machen. Die erste Einteilung, die wir treffen, ist, wann reift das Resultat unserer karmischen Tat? Genau, wir haben drei Zeitpunkte, zu denen, wenn wir ein Karma pflanzen, wann es reifen kann. Ich zähle mal die drei auf und gehe dann also näher drauf ein. Also der erste Zeitpunkt ist in diesem Leben. Und das ist genau das, worauf Tantra basiert. Wir versuchen, möglichst viele Taten zu tun, die in diesem Leben reifen, damit wir noch in diesem Leben die Buddhaschaft erreichen. Das ist die Basis von Tantra. Normalerweise überlasse ich ja die tantrischen Philosophien Holger, aber ich bin heute gezwungen, euch auch ein wenig davon zu erzählen. Das zweite ist Karma, das im nächsten Leben reift, in der nächsten Wiedergeburt. Auch hier eine technische Randbemerkung. Normalerweise zählt der Zustand im Bardo als das direkt nachfolgende Leben, aber wir sprechen von der nächsten Wiedergeburt, die nach der Zeit im Bardo passiert, also im nächsten Leben, wie man es platt verstehen würde. Und die dritte ist dann in irgendeinem späteren Leben wie nach dem nächsten. Muss ich Bardo erklären oder weiß es jeder? Bardo ist der Zwischenzustand, nachdem man dieses Fahrzeug, diesen Körper verlassen hat. Der kann bis zu 49 Tage dauern und in dieser Zeit ist man so eine Art, ich würde jetzt mal Schattenwesen sagen, und man irrt umher und sucht sich sozusagen seinen nächsten Körper, seine nächste Wiedergeburt.
Danke. Also tragen wir heute auch die Samen von den vorhergehenden Generationen?
Ja. Also Generationen von deinen früheren Leben.
Das ist, was in mir greift. Möglicherweise
von vielen vergangenen Leben. Genau, ja. Und das mit dem Bardo, ich sage deswegen so Schattenwesen dazu, das kennen wir auch aus ganz vielen Hollywood-Filmen, dass jemand stirbt und dann ist der immer noch da und ist bei seiner Frau meistens oder die Frau beim Mann. Und die können durch Wände gehen, das ist das, was Bardo-Wesen genau auch alles können. Also diese Vorstellung, wie sie da im Hollywood Kino aufbereitet wird, ist gar nicht so weit weg von dem, was in den buddhistischen Schriften dazu beschrieben ist. Was ich sehr interessant fand, ich war jetzt ja gerade auf dem Mexiko auf dem Lam Rim Retreat, Christa war auch da, die Barbara war auch da. Und das fand ich wirklich ganz interessante Info von Geshe-la, die ihr da gegeben habt, dass man auch in der Zeit, also wenn jetzt wirklich ein naher Angehöriger stirbt und dass man während der Zeit des Bardo, während der Geist im Bardo ist, sich wirklich auch hinsetzen soll und mit diesem Geist sprechen und wirklich auch zusammen ihn nochmal dran erinnern, was er alles Gutes im Leben getan hat, um so die guten Samen in der Reihenfolge ein bisschen nach vorne zu bringen und so seine Wiedergeburt noch zu verbessern. Also Geshe-la hat wirklich gesagt, es ist wirklich toll, wenn man sich dann jeden Tag hinsetzt und einfach mal 15 Minuten nochmal, oh, kannst dich dran erinnern, das und das, was dir Gutes in deinem Leben getan.
Eine technische Frage, das schreibt sich wie?
B-A-R-D-O. Wie man spricht, Bardo, ich kann es auch gerne.
Ohne W.
Ja.
Das ist nicht Berlinisch.
Okay. Also das erste war Ergebnisse, die du in diesem Leben erfahren wirst. Ich habe gesagt, das ist die Grundlage für Tantra. Das versuchen wir in Tantra. Wir versuchen, so viel kraftvolle Samen zu legen, dass wir in diesem Leben die Buddhaschaft erreichen. Und deswegen müssen wir eben karmische Samen pflanzen, die auch in diesem Leben reifen. Wieder kraftvolle Samen pflanzen, kommen wir bei den späteren Einteilungen auch noch dazu. Ansonsten zu den anderen zwei gibt es nicht so arg viel zu sagen, außer ich kenne das von vielen und ich habe das am Anfang auch ganz lang und ganz oft getan, wenn ich negative Dinge in meinem Leben erfahren habe, dass ich überlegt habe, was habe ich denn in diesem Leben gemacht, damit ich dieses Ergebnis erfahre. Und habe ganz ehrlich gesagt total viel Zeit damit auch verschwendet oft, um mein Gehirn geknetet, um rauszufinden, was war es denn. Ist aber völlig, ehrlich gesagt, ich empfinde es heute sogar fast als Zeitverschwendung. Es ist Fakt, ich habe ein negatives Ergebnis. Wie kann ich es beheben? Indem ich nachgucke, was ist die Korrelation und aufhöre, es zu tun, damit diese alten, schlechten Samen im Endeffekt sich aufbrauchen und ich keine neuen dazu pflanze. Also dieses, es ist zwar dann auch heute in der Hausaufgabe drin, ich denke, es macht Sinn, drüber nachzudenken, aber nur eine bestimmte Zeitdauer.
Werde ich dann von diesen Einflüssen von früher gelebt?
Ja. Nicht Einflüsse, sondern von deinem, also die Taten bestimmen dein jetziges Leben. Definitiv. Aus einer von diesen drei, aus diesem Leben, aus dem letzten Leben oder aus irgendeinem Leben. Ja, ist so. Ja, Alex.
Du sagtest eine bestimmte Zeitdauer. Und was hängt das ab? Und bei dem Bardo, ist da ein Tag auf einen Tag im.
Ja, 49 Tage, also Menschentage. Tage. Ja. Mhm. Ja.
Und hier Zeit, eine Stunde oder gibt es irgendwas, wo du sagst,
also ich habe die Erfahrung gemacht, ich denke drüber nach, entweder fällt es mir spontan ein oder am nächsten Tag auf dem Kissen und wenn es mir bis dahin nicht eingefallen ist, dann lasse ich es gut sein. Also ich empfinde es dann wirklich als Zeitverschwendung, weil du weißt nicht, ob es aus diesem Leben ist, es kann auch aus dem früheren Leben sein.
Also gibt es dann dahin? Gibt es dann dahin? Stehst du im Sofa auf und sagst,
Ich gucke mir an, was für ein Handeln verursacht ist. Und also gehe praktisch vorwärts gerichtet, nicht mehr in die Vergangenheit, was hat es verursacht, sondern sage, wie muss ich mein Verhalten ändern, damit ich diese Samen, die mir dieses Ergebnis bringen, nicht mehr pflanze. Also ich als Beispiel, die Menschen lügen mich an. Ich mache jetzt mal eine einfache Korrelation. Ich stelle fest, es gibt total viele Menschen um mich herum, die mich anlügen. Dann muss ich ja in der Vergangenheit andere Menschen viel angelogen haben. Und dann statt jetzt mich wochenlang damit zu beschäftigen, wen ich alles in meinem Leben angelogen habe, ist es viel sinnvoller, heute zu entscheiden, ich bemühe mich in Zukunft nicht mehr zu lügen, damit ich keine Samen mehr pflanze, dass mich die Menschen belügen. Verstanden?
Das ist in deinem Leben jetzt, hier, in diesem Teil. Und was ist mit den Dingen, die in den früheren Generationen passiert sind, wo offensichtlich andere gelogen haben.
Du pflanzt nur Samen für dich. Du pflanzt nur Samen, dass du angelogen wirst, wenn du lügst.
Entschuldigung,
ich will dir die... Okay, also wir haben jetzt hier... Darf ich auf dein Blatt malen? Ist das okay oder nimm mal ein anderes? Also jeder Mensch steht für eines von deinen Leben. Das ist heute und das ist morgen oder deine zukünftigen Leben. Wenn du heute belogen wirst, dann hast du in der Vergangenheit andere Menschen angelogen. Entweder in diesem Leben oder im Vergangenen. Wenn du in der Zukunft nicht mehr belogen werden willst, musst du aufhören zu lügen. Du, ja.
Ja.
Wenn ich das heute bin und angelogen werde, dann habe ich in der Vergangenheit die Samen gepflanzt, indem ich andere angelogen habe. Das heißt, ich muss hier den Cut machen, um in der Zukunft nicht mehr belogen zu werden, muss ich heute aufhören zu lügen. Dann werde ich in der Zukunft nicht mehr belogen. Das Nachdenken, wann habe ich die anderen belogen, ändert meine Zukunft nicht. Und das ist ja das, was wir tun wollen. D'accord. Gerne. Dann gehen wir zu der nächsten Einteilung von Karma. Also wir gehen jetzt zum nächsten Standpunkt, zu der nächsten Ansicht weiter. Karma, das reifen muss. Samen, die auf jeden Fall aufgehen. Und das möchte ich euch als Hausaufgabe mit nach Hause geben. Das möchte ich heute nicht diskutieren, sondern darüber möchte ich wirklich, dass ihr darüber nachdenkt. Gibt es Karma, das nicht aufgeht? Ich finde die Formulierung interessant. Vier Arten von Karma, die reifen müssen. Da steckt für mich jetzt die Frage dahinter. Gibt es Karma, das nicht reift? Denkt mal drüber nach.
Drei, nicht vier.
Vier?
Drei. Dieses Leben
ist... Nee, jetzt sind wir schon bei den nächsten Einteilungen, die ich gleich erzähle. Was für uns wieder interessant ist an dieser Einteilung, dass wir lernen, wie kann ich Samen schneller zum Reifen bringen? Sprich, wenn ich gute Taten tue, wie kann ich das Ergebnis schnell einfahren? Wir sind modern, wir sind in einer schnellen Zeit, wir wollen natürlich auch unsere karmischen Resultate schnell haben und wir wollen schnell erleuchtet werden, möglichst in diesem Leben. So viel nochmal zum Hintergrund. Es gibt vier Dinge, die einen Samen schneller reifen lassen. Du tust das mit einem starken Gefühl. Der englische Ausdruck hier ist, wird auch zum Teil fierce verwendet. Das ist leidenschaftlich, das ist kraftvoll. Wir sprechen hier im negativen Sinne von Ärger, von Zorn, von Hass. Wir sprechen im positiven Sinne von Liebe, von Vertrauen. Und so weiter. Also das ist nicht die komplette. Aber es sind wirklich einfach kraftvolle Gefühle. In den Notizen steht sogar ein erregter Gedanke. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich habe auch schon die Faust und die auf den Tisch zum Ballern. Ich weiß, dass ich recht habe. Wäre sozusagen auch ein Same, den ich mit einem starken Gefühl pflanze. Dazu gehören auch Samen, die ich mit Ignoranz pflanze, sprich unserem ignoranten Verlangen. Da hat er, glaube ich, letzte Stunde ganz viel drüber gesprochen. Wenn ich glaube, dass das Ding da draußen mich glücklich macht und deswegen will ich es jetzt haben, einen von diesen leckeren Keksen, die da Harald und die Vera mitgebracht haben. Also dann habe ich ignorantes Verlangen aus Dummheit gepflanzt. Oh, danke schön. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, ich ziehe hier die Referenz zum DCI. Und Christa und Barbara werden mich bestätigen, wir waren ja auf dem Karma-Retreat in Mexiko. Also wir haben uns 10 Tage lang 3 Sessions Karma-Theorie angehört, die super interessant war. Und Geshe-la hat in jeder Klasse mindestens 3-mal, würde ich sagen, wenn nicht sogar 4-mal, immer die Referenz gemacht. Und das ist die Grundlage für das, was wir in DCI lernen. Und ich möchte hier mit dem starken Gefühl die Referenz zu den 4 Schritten machen. Und zwar zum 3. Schritt, wenn ihr wirklich mit eurem karmischen Partner im Café sitzt. Macht es mit dem starken Gefühl der Liebe, dass ihr ihm wirklich helfen wollt. Damit pflanzt ihr einen starken Samen. Das zweite, zu den 4 Arten, die Karma schneller reifen lassen, ist Taten, die wir gegenüber einem sehr heiligen Objekt ausführen. Hier wird im engeren Sinne werden die 3 Juwelen Buddha, Dharma und Sangha verstanden. Hier haben wir wieder eine Referenz. Es gibt die Idee, gibt es zum Teil auch in Sutra, jeden als Buddha zu sehen. Was machst du damit? Jede Tat, die du jemand gegenüber tust, den du als Buddha siehst, wird extrem kraftvoll. Und das ist auch eine Kernessenz von Tantra. Dass du jeden als heiliges Wesen, als Buddha, als Engel siehst. Also hier auch nochmal die Schleife zum Tantra. Das ist mit einer der Kernpunkte im Tantra. Zu diesen heiligen Objekten kommen wir später und machen nochmal 2 weitere Einteilungen.
Brigitte, ich habe eine Frage.
Dann die 3. Art ist, dass du es immer wieder tust. Ich persönlich tue das immer nur mit schlechten Angewohnheiten. Ja, das sind Angewohnheiten. Was man sich so angewöhnt, das sind einfach, und selbst wenn es nur kleine Dinge sind, dadurch, dass du es jeden Tag 10, 20, 30 Mal machst, wird halt aus den vielen kleinen Samen ein richtiger Samenberg. Und deswegen wird es auch reifen. Interessanterweise gibt es auch im Reading, also in der Lektüre zu dieser Klasse, und das müsst ihr auch, das lege ich euch schon mal ans Herzen, es gibt zu den Top 10, gibt es am Ende der Lektüre einen Abschnitt mit ganz vielen Korrelationen. Wir besprechen die heute nicht in der Klasse, ihr müsst sie lernen, die werden in der Hausaufgabe abgefragt. Und es gibt sogar eigene Korrelationen für, wenn ich etwas mit Gewohnheit tue. Also es gibt ein unterschiedliches Ergebnis, ob ich irgendwas einmal tue oder ob ich es dauernd tue. Hallo Kamera, Scharfstellen. Moment, ja, jetzt da. Dann das 4. ist Vater und Mutter töten. Haben wir auch schon bei den 5 sofortigen Missetaten. Ich hoffe, die haben wir schon in einem von den Kursen bisher gemacht. Und ich sehe an allen erschreckten Gesichtern, ja, um Gottes Willen, wer kommt denn auf die Idee, Vater und Mutter zu töten?
Geist. In Gedanken.
Auch das zählt dazu, aber hier sprechen wir von ganz klar töten. Du tötest Vater und Mutter. Aber wenn wir tief in unser Herz blicken und wenn wir sehen, wie mit älteren und alten Menschen in unserer Gesellschaft umgegangen wird, glaube ich, dass wir genau bei diesem Punkt schon ganz genau hingucken müssen. Wie gehen wir mit unseren Eltern um, wenn wir alt sind? Und Christa, ich möchte hier an der Stelle auch nochmal detaillierter die Frage nach der Sterbehilfe beantworten. Christa hatte sie in anderem Zusammenhang gestellt, aber ich glaube, genau hier, im Umgang mit unseren Eltern, müssen wir uns wirklich Gedanken drüber machen. Meistens ist es so, dass wir als Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt im Endeffekt die Vollmacht haben, über medizinische Behandlungen zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr das für eure Eltern habt. Ich habe das zum Beispiel von meiner Mutter. Am Tag X werde ich entscheiden, ob eine medizinische Behandlung bei ihr durchgeführt wird oder nicht. Und wenn ich dann im Kopf habe, ja, ich möchte ja ihr Leiden verkürzen, was mache ich dann eigentlich wirklich aus karmischer Sicht? Ich verhindere, dass diese schlechten Samen, die sie hat und die sie durch das Leiden sozusagen ja erblühen und sich erschöpfen lässt. Was tue ich, wenn ich den Tod vorziehe? Ich verhindere, dass diese schlechten Samen in diesem Leben aufgehen. Und ich kann, da ich kein Buddha bin, nicht garantieren, dass eventuell diese schlechten Samen eine Wiedergeburt, in eine niedere Wiedergeburt zum Beispiel verursachen. Oder dass im nächsten Leben, sie wird diese schlechten Samen irgendwann erfahren müssen. Und warum dann nicht in diesem Leben? Also ich finde das ein ganz heißes Thema. Und ich habe da wirklich bei der Vorbereitung zur Klasse lang drüber nachgedacht. Ich denke, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ich möchte hier jetzt nett sagen, keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das muss jeder für sich mit seinem Herzen und unter karmischen Aspekten mit sich ausmachen. Ich kann nur sagen, die Aussage ist, wenn ich in diesem Leben verhindere, dass die schlechten Samen reifen, ich habe diesem Wesen damit nichts erspart. Er wird es im nächsten Leben erfahren.
Und es gibt einen sehr praktischen Grund, den ich mit einem Mandanten erfahren habe, der für seine Mutter eine sogenannte Patientenverfügung hatte, der 14 Tage im Krankenhaus mit dem Arzt gerungen hat und diesem Arzt nachher zu größtem Dank verpflichtet war, weil er sich nämlich durchgesetzt hat.
Und es weiter.
Und die Mutter noch an in Relation ein angenehmes, ein gutes Leben hatte und er dann große Abbitte leisten musste. Deswegen kann ich nur höflich bitten.
Ja. Hört ihr das gut?
Achso, ich kann auch keinen Lauter sprechen.
Moment, dann drehe ich einfach mal die Kamera um, dass ihr das besser hört.
Also kurz und knapp, der medizinische Fortschritt ist so, dass eine Patientenverfügung nicht mit einem Notar, nicht mit einem Rechtsanwalt, nicht mit einem Finanzmenschen, zu dem ich gehöre, sondern bitte immer mit einem Arzt besprochen werden sollte, weil die Medizin sich nicht täglich, aber zumindest jährlich erweitert. Mhm. Und es ist nicht nur der buddhistische Grund,
ja.
die Reifung von schlechten Samen aufkommen zu lassen, sondern bitte prüft immer mit einem Arzt, die Patienten. Verfügung. Danke. Ja.
Danke dir. Ja, sehr schön. Für das wunderbare Beispiel. Dann gehen wir zur nächsten Einteilung, die ein bisschen ähnlich ist, aber es ist einfach nochmal eine andere, also eine extra Sichtweise, die zwei Dinge, die Karma auf jeden Fall in diesem Leben reifen lassen. Wir haben es schon bei den Karma, das reifen muss, waren die letzten vier Aspekte und jetzt davon die zwei, die es auf jeden Fall in diesem Leben reifen lassen. Und das ist wieder das Besondere, das Markante, das kraftvolle Objekt. Ein kraftvolles Objekt ist jemand, der vielen anderen Wesen hilft, der auf der spirituellen Leiter sich relativ weit oben befindet. Was auch wieder dazu führt, dass es natürlich unser Lama ist. Menschen, die andere der Erleuchtung näher bringen. Und hier gibt es immer wieder auch die Frage, wenn er zum Beispiel Spenden tut, soll ich dem Tierheim spenden oder soll ich dem SOS-Kinderdorf spenden? Wenn ihr das im Kopf habt, wem würdet ihr spenden? Und warum?
Kommt darauf an.
Es ist jetzt nicht so, dass ein menschliches Leben, im Buddhismus würde man nicht von zählt mehr sprechen, weil jedes Lebewesen genauso wertvoll ist. Aber als Mensch bist du der Erleuchtung näher. Du kannst Dharma studieren, du kannst praktizieren, du bringst deinen Geist der Erleuchtung näher. Das kann ein Tier nicht. Das ist der einzige Grund. Es ist nicht, weil man in eine Wertung führt, weil jedes Lebewesen wird früher oder später erleuchtet sein. Aber im Sinne von, der Same ist stärker ist, wenn das Wesen der Erleuchtung näher ist. Oder wenn du etwas tust, was die anderen der Erleuchtung näher bringt. Also wie gesagt, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung auch von der Einstellung. Jedes Lebewesen ist wichtig und wir lieben jedes Wesen. Aber im Sinne von, was lässt das Karma in diesem Leben reifen, sind es klar, diejenigen, je näher der Erleuchtung, umso kraftvoller. Kommen wir nachher auch nochmal dazu, da gibt es dann nochmal eine separate, diverse Einteilungen zu diesen besonderen, markanten Objekten. Da haben wir ganz viele Kategorien dazu.
Brigitte?
Im Reading ist dazu eine ganz interessante Geschichte. Ich möchte bitte die Feministinnen bitten, diese Geschichte dann vielleicht auch aufs Regal zu legen und sie nicht aus feministischer Sicht zu betrachten. Im Kloster unter den Mönchen gibt es Streit. Und einer der Mönche bemüht sich sehr und bringt die verschiedenen Parteien zusammen und führt eine Einigung herbei. Und das ist eine sehr, sehr hohe Tat, wenn man Streit bei anderen Menschen schlichtet, insbesondere im Kloster innerhalb der Sangha. Dann gibt es einen anderen Mönch, der ist super neidisch, dass der Mönch es geschafft hat, diesen Streit zu schlichten, weil er das natürlich gern selber getan hat, weil es ja so geiles Karma ist. Und dann sagt er super abfällig über den anderen, ja, ja, ein Weib hat einen Weiberstreit geschlichtet. Und dafür wird er dann 500 Mal als Frau wiedergeboren. Also wir persönlich würden das jetzt ja nicht als schlechtes Karma betrachten, aber in den Schriften ist es als schlechtes Karma dargestellt. Ich kann auch nichts, es steht dafür, es steht so drin. Als Beispiel. Das zweite Beispiel hatten wir vorhin auch schon kurz angeführt, wenn die Motivation oder die Gedanken außergewöhnlich sind. Dadurch mache ich das Karma so kraftvoll, dass es noch in diesem Leben reift. Und das führt uns zum Konzept des Bodhisattva. Ein Bodhisattva ist jemand, der jedes Wesen liebt und zur Erleuchtung bringen will. Und deswegen gibt es auch so viele Methoden, diese Liebe zu entwickeln. Weil ich damit nämlich extrem starkes Karma wieder pflanze. Wenn ich alles mit dieser Liebe tue. Gilt natürlich genauso für negatives Karma wieder. Wenn ich was mit viel Ärger mache, dann werde ich es auch in diesem Leben das negative Ergebnis erfahren. Also wir sprechen hier immer, es trifft immer aufs Gute und aufs Schlechte Karma zu. Gibt es eine ganz süße Geschichte in der Lektüre dazu? Ein Eunuch kommt an einer Herde Bullen vorbei, die zur Kastration geführt werden. Und da geht ihm das Herz so auf, weil er das ja auch erfahren hat sozusagen, und kauft die ganze Herde auf und verhindert, dass die kastriert werden. Und das Ergebnis ist, dass ihm noch in diesem Leben seine seine Hoden wieder wachsen. Also finde ich eine ganz bewegende Geschichte, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass wenn du das am eigenen Leib erfahren hast und du siehst da 500 Wesen, denen das Gleiche angetan wird, was mit welch starker Emotion er da gehandelt hat. Und das sind die Samen, die noch in diesem Leben reifen.
Wie plastisch.
Ja. In den alten Schriften gibt es ganz viele, also das muss anscheinend früher relativ häufig gewesen sein. Es gibt bei den Ordinationsgelübden, das lernen wir dann im Kurs 9, dass jemand, der mehr als dreimal sein Geschlecht gewechselt hat, darf nicht ordiniert werden. Das kommt in Kurs 9. Also es war anscheinend zu der Zeit wirklich, also wie gesagt, wird in den Schriften relativ häufig immer wieder darauf hingewiesen. Die kannten das an. Also heute muss man sich ganz Hormonbehandlungen und das Messer legen und wir haben das anscheinend so gemacht. Genau. Also Empathie und Mitgefühl macht wirklich den Samen super kraftvoll. Und ich kann euch das, wenn ihr die 4 Schritte praktiziert, wirklich ans Herz legen. Prämeditiert jeden Tag 5 Minuten, wenn ihr diese Stunde mit eurem karmischen Partner im Café sitzt, die Liebe, dass ihr ihm mit Liebe hilft. Und auch wenn er mit ihm im Café sitzt, dann spürt diese Liebe. Das macht den Samen wirklich, wirklich kraftvoll.
Ich spüre das hier Mittwoch durch meinen karmischen Partner weg.
Ja.
Das wird mir gerade so klar.
Ja.
Dass die Brigitte mir wirklich mit heilende Hände und schön, dass du das jetzt so sagst. Und ich spüre gerade nochmal nach, mit welcher Liebe sie das tut.
Ich glaube, das musst du ja jetzt direkt sagen.
Ja, ich traue mich, Brigitte. Also, ich spüre, wenn du jeden Mittwoch zu mir kommst, dass du nicht nur heilende Hände hast, sondern dass diese heilenden Hände auch einfach mit sehr großer Liebe agieren. Und ich sage einfach auch nochmal auf diesem Wege tausend Dank. Und ich wünsche mir, dass wir unsere karmische Partnerschaft weiter fortsetzen können. Ja, danke.
Brigitte, jetzt musst du noch, genau, siehst du es? Yes. Oh, danke schön.
Oh ja, es ist so sensationell, was sie tut. Und sie ist so dankbar dafür, dass ich mich von ihr behandeln lasse, wobei ich denke, ey Leute, wer in diese Gnade kommt, von ihr mit diesen heilenden Händen behandelt zu werden, wo kein Denken ist, sondern wo einfach ihre Hände durch Gott geführt werden oder wie auch immer. Da denke ich immer, boah, warum, wie oft habe ich das versucht, anderen nahe zu bringen, aber es ist irgendwie. Aber ja, es ist ja wieder und wieder.
Danke.
Wieder sehr, und wieder.
Sehr, sehr, sehr
also schön. Ich kann nur hoffen, dass Sie auch karmische Brüder und karmische Schwestern haben. So ein großer Segen. Ich hätte es nie gedacht.
Danke. Never. Dir. Ich würde jetzt gern nochmal näher zum markanten Objekt gehen. Ich habe vorhin schon gesagt, da haben wir nochmal weitere Einteilungen. Das ist dann auf der dritten Seite, auf Notizen. Wir springen da jetzt ein wenig. Hier ist nochmal eine Liste von kraftvollen Objekten. Auf der dritten Seite von den Notizen. Die karmischen Ergebnisse in diesem Leben reifen lassen. Hier ist die Version aus den alten Schriften. Jemand, der zum ersten Mal die Meditation der Beendigung hatte. Wir wissen, dass Beendigung heißt, aus der Definition von Nirvana, dass er eines von seinen Geistesgiften beendet hat. Und wenn ich kurz nach dieser Meditation, und da ist auch in der Lektüre nochmal sehr detailliert drüber, dass, also je näher ich diese Tat ausführe, nachdem er die Meditation beendet hat, die Meditation der Beendigung beendet hat, umso kraftvoller ist es. Je weiter weg in der Zeitspanne, dann wird es wieder weniger kraftvoll. Das zweite ist jemand, der zum ersten Mal die Meditation der unermesslichen Liebe oder des Nichtgeists hatte. Ich habe mich versucht, kundig zu machen, was damit gemeint ist. Es ist relativ schwierig und Geshe-la sagt in der Klasse, also ich dachte, unermessliche Liebe ist die Erfahrung von Bodhicitta, ist es aber nicht, sondern es ist irgendeine Hinayana-Definition, mit der wir uns eigentlich nicht beschäftigen. Sprich, es wird auch nicht abgefragt in den Hausaufgaben. Ich erzähle es euch jetzt einfach, müsst ihr nicht einmal auswendig lernen. Das dritte ist jemand, der gerade zum ersten Mal die Leerheit erfahren hat, also den Pfad des Sehens erlebt hat, der zum Arya geworden ist. Und auch hier ist es so, dass wenn jemand wirklich praktisch den Pfad des Sehens hatte, sprich wenn er das erste Mal die Leerheit direkt erfahren hat, ist es wirkungsvoller, wie wenn er es in den nachfolgenden Erfahrungen der Leerheit. Also hier ist wirklich auch nochmal ganz arg auf die Zeitnähe wird da eingegangen in der Lektüre. Und das vierte ist jemand, der gerade ein Ahad geworden ist. Definition Ahad. Genau, also sprich, das ist hier wieder die Referenz zu 1. Beim ersten hat er ein Geistesgift beendet, kommt gerade aus der Meditation, wo er eines beendet hat. Und in 4 hat er dann das letzte beendet und wird damit zum Ahad. Genau. Und jetzt werden aber in den Hausaufgaben wird auch abgefragt, was sind denn diese besonders kraftvollen Objekte? Da wird erwartet, dass ihr die Definition, die wir eher im DCI lernen, hinschreibt. Deswegen, ich finde die auch lebenspraktischer. Also ich bin jetzt so von so vielen Arias umgeben, hin und wieder. Die ist wirklich lebenspraktisch, es sind wieder 4. Ich finde es interessant formuliert, eine Person mit einer höheren Lebensform. Also wieder jemand, der Erleuchtung näher ist. Also tugendhafte Menschen. Da sind wir auf der gleichen Linie einmal zusammengefasst, was wir praktisch bei der vorherigen Vierer-Einteilung haben wir die unterschiedlichen höheren Lebensformen sozusagen genannt, hier zusammen in einem gefasst. Also je höher spirituell stehend, umso kraftvoller. Das zweite ist Menschen, die in großer Not sind. Das ist auch das, was wir klassisch im DCI lernen. Sich um einen kranken Menschen zu helfen. Jemand, der dich um Hilfe bittet. Also wenn er nicht nur, wenn du die Not siehst, sondern wenn er dich explizit anspricht, ob du ihm helfen kannst. Damit macht es sich für dich zum perfekten karmischen Objekt. Wenn er dich um Hilfe bittet, ist es nochmal kraftvoller.
Das ist ja nochmal mein Kampfspruch. Ich bin in der Not. Ja. Ich habe Brigitte gebeten, hilf mir.
Boah. Yeah. Boah. Brigitte, was kommt da auf dich zu an coolen Dingen? Das dritte ist, jemand, der dir geholfen hat, der dich unterstützt hat. Und hier sind wir wieder bei Vater und Mutter. Vorher hatten wir sie im negativen Sinne, jetzt haben wir sie im positiven Sinne. Wenn du deinem Vater und Mutter Gutes tust, ist das natürlich super kraftvolles Karma. Ich hatte ja das Glück, mein erstes 4-Schritte-Projekt habe ich mit meiner Mutter gemacht. Das ging ja sowas von Rapizapi, das war ja der Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. Es geht schnell. Das Ergebnis. Also dieses besondere Objekt heißt ja, dass der Same, den du pflanzt, relativ schnell siehst du das Ergebnis.
Was war mit der Mutter?
Ich habe meiner Mutter Zeit geschenkt. Das war mein erstes 4-Schritte-Projekt. Und plötzlich habe ich ganz Zeit. Das Moment, lass mich die vier schnell noch fertig machen. Und das vierte ist wieder, jetzt bin ich gerade am, das ist relativ ähnlich wie das erste, jemand, der hohe spirituelle Eigenschaften besitzt. Nee, also hier ist jetzt bei der Nummer 4 ist referenziert jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat. Und oben jemand, also da ist es eher wieder, die soll ich eher dem Mensch oder eher dem Tier helfen. Sorry. Aber es ist immer relativ ähnlich. Okay, das ist gefragt, wenn ihr in den Hausaufgaben danach gefragt werdet, was macht dein Objekt besonders?
Das heißt immer Objekt, nicht Subjekt.
Subjekt bin ich, Objekt ist der andere Mensch. Okay. Weil ich handle, bin ich das Subjekt und der andere empfängt die Handlung. Dann fehlt noch die Kategorien, die für uns im Sinne von Korrelationen mit am interessantesten sind. Und das ist eben auch unter diesem Aspekt, solltet ihr die Korrelationen aus der Lektüre oder aus diesem 10-Seiter-PDF auf der Stiftseite lernen. Weil das wird dann in den Hausaufgaben gefragt. In DCI heißt es die vier Blumen. Wir haben jetzt hier eine andere Reihenfolge in den Schriften, wie wir es in den vier Blumen lernen in DCI. Hier fangen wir an mit der, zu welcher Wiedergeburt führt es. Das heißt, das Reifen. Wir sprechen zwar immer vom karmischen Reifen, aber hier ist es das gereifte Ergebnis und hier wird das gereifte Ergebnis so verstanden, zu welcher, also welche Wiedergeburt bringt mir das? Bei jeder Tat ist es davon abhängig, wie schlecht oder gut ist die Tat. Wie am Beispiel von Töten. Könnt ihr hier im Sinne von wie schlecht oder gut ist die Tat im karmischen Sinne die deutsche Gesetzgebung anwenden? Wenn ich jemand unabsichtlich in einem Autounfall töte, ja, dann ist das Töten. Aber das ist nicht die schwerste Art des Töten. Wenn ich jemand im Streit töte, ja, dann ist es mittelschweres Töten. Aber ich habe das nicht jahrelang vorher geplant und den Hass in meinem Herzen und an meinem Busen genährt. Die schwerwiegendste Art des Tötens ist eben genau das. Ich habe über lange Zeit Hass, ich plane das ganz genau und dann bringe ich jemand um. Und so, also wie gesagt, also ich finde, man kann da wirklich deutsche Gesetzgebung, also mit der sind wir vielleicht vertrauter, wie mit der Schwerwiegigkeit des Töten. Aber ich finde es interessant, dass es sich auch in der Gesetzgebung wiederfindet. Was ist das Ergebnis, das gereifte Ergebnis? Das heißt, ich habe eine Wiedergeburt für schwerwiegende Taten und das trifft auf alle 10 zu, nicht nur auf Töten, in der Hölle. Für mittelschwere Taten als hungriger Geist und für nicht ganz so mittelschwere Taten, für leichtes Töten, es ist ein blöder Ausdruck, Tod ist Tod, gell, wie das in Bayern heißt, wäre es das Wiedergeburt im Tierreich. Wobei sich die Schriften jetzt aber beim mittelschweren und beim leichten nicht einig sind. Es gibt auch Schriften, die es andersrum machen. Die sagen, die mittelschweren sind die Tiere und die leichten sind die hungrigen Geister. Ist so. Dann kommt, das war jetzt die erste, ich sage jetzt einfach Blume, weil ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sprache. Wie geht ein karmischer Same auf. Sprich, er bringt mich in irgendeine Form der Wiedergeburt. Für Schweres in die Hölle, für Mittelschweres zu den hungrigen Geistern, für Leichtes ins Tierreich. Die zweite Art, die zwei Unterteilungen hat, also 2a und 2b sozusagen, sind gleichartige Ergebnisse, ähnliche Ergebnisse, heißt auch korrespondierende Ergebnisse. Karma-Gesetz Nummer 1. Das ist Karma-Gesetz Nummer 1. Das, was ich tue, erfahre ich ein ähnliches Ergebnis. Das war auch das Beispiel, was wir vorher schon hatten. Ein gleichartiges Ergebnis oder eine ähnliche Erfahrung ist, ich lüge jemand an, morgen lügt mich jemand an. Das ist 2a für gleichartige Ergebnisse. 2b ist die gleichartige Gewohnheit. Wenn ich etwas immer und immer wieder tue, wenn ich jeden Tag 30 Mal die Menschen anlüge, dann habe ich eine Gewohnheit gepflanzt. Und das wird dazu führen, dass ich im nächsten Leben sozusagen vom Tag 1 an ein Lügner bin. Und wir kennen das alle. Die Kinder kommen auf die Welt und die haben ihre guten und ihre schlechten Eigenschaften. Und die sind durch Karma bedingt und haben nichts mit Familie und Vererbung zu tun, sondern nur durch Karma. Und das, also wie gesagt, das trifft für die guten wie für die schlechten Ergebnisse zu. Also du wirst gleichartige Gewohnheiten in deinem nächsten Leben haben, wenn du diese Gewohnheit in diesem Leben entwickelst, für bestimmte karmische
Taten. Das ist ja nicht nur das Tun und Handeln, Sprechen, sondern wenn ich auf meine Mitmenschen zugehe und Schlechtes über sie denke und mich dann entsprechend verhalte, ich will darauf hinaus, das ist auch dein
so Denken, ist Karma definiert.
Deine also, Gedankenwelt.
Ja. Definitiv.
Nicht nur das Lügen, sondern jemanden anders anschauen und dann entsprechende Gedanken zu haben.
Ja.
Ein wertvoller Mensch sitzt mir gegenüber. Ich komme jetzt mit roten Haaren nicht klar. Was er mit Schritt durchgeht. Also,
gut.
Dafür als Gedanke.
Wichtig hier ist für 2a und 2b. Also, wir haben jetzt ja bei 1, bei der Wiedergeburt, das gereifte Ergebnis haben wir ja eigentlich nicht von Menschen gesprochen. Wir haben gesagt, du wirst in der Hölle, du wirst als hungriger Geist oder du wirst als Tier wiedergeboren. Deswegen trifft 2a und 2b trifft nur zu, wenn du es irgendwie managst, doch als Mensch wiedergeboren zu werden. Und dann drittens, respektive die vierte Blume, die dritte Blume, ist die Übereinstimmung in der Umgebung. Und das ist das, was ja interessant auch von den Korrelationen ist, was ja wirklich einfach wirklich das tief Verborgene ist. Alles, was wir in unserer Umgebung sehen, hören, erleben, ist genauso auch durch Karma verursacht. Wenn du an einem Ort lebst, der dreckig ist, der stinkt, ist ganz klar die Korrelation, du hast die Ehe gebrochen. Wenn du jede Früh im Stau stehst, das ist eine der Sprache, ich glaube, das ist die barische Sprache, ja. Wenn du
morgens im Stau stehst, ist das
definitiv durch Karma verursacht. Wenn du ein Typ bist, der sich nie erholen kann, der keine Parks in der Umgebung hat, ich würde jetzt mal sagen, klassischer Burnout Personality ist bedingt durch nutzloses Gerede. Und genau diese Korrelationen sind im Reading. Deswegen ist, wie gesagt, das Reading ist die Grundlage für fast alles, was wir an Korrelationen publizieren. Beziehungsweise sehr, sehr essentiell.
Ich bitte um Nachsicht. Ich bitte um Erklärung. Das ist gerade mein Zustand. Und ich bitte höflichst um Erklärung, warum es zurückzuführen ist auf nutzloses Gerede.
Das kann ich dir nicht sagen, weil diese Zusammenhänge nur ein Buddha sieht.
Das ist schon auch ein wirklich sehr unangenehmer Zustand.
Das ist, also ich...
erschöpft zu sein, ausgepowert zu sein, keine Kraft zu haben.
Ich habe da auch ganz, ganz viel, es ist jetzt, das ist überhaupt nichts Kaltes, sondern jeder von uns hat dort Mitgefühl. Aber wir sind jetzt eh sozusagen fast am Ende und das führt mich jetzt auch zur Hausaufgabe. Ihr habt als Meditationshausaufgabe, dass ihr durch die Korrelationen geht. Und ich würde euch bitten, lest wirklich das Reading durch und macht einen Haken an die Dinge, die ihr in eurem Leben gerade erlebt. Weil dann wisst ihr nämlich, an welcher von den Tugenden müsst ihr arbeiten. Leider ist im Reading sind nur die negativen karmischen Korrelationen genannt. Bitte macht auch die Übung in eurem Kopf für das Gute, was ihr in eurem Leben habt. Also ich kenne das von mir, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, ich lese dann die karmischen Korrelationen und dann jede zweite könnte ich sagen, ja, 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 ja. Und also so schnell kann man sich irgendwie gar nicht ändern. Versucht auch rauszufinden, was ist das, was euch im Moment am meisten stört, mit was ihr anfangt. Ich weiß, dass das super, super deprimierend ist. Aber die Feststellung ist, in dem Moment, wo du anfängst, an dieser Tugend zu arbeiten, verändert sich's. Und dafür sind wir alle, denke ich, fast alle lang genug dabei, die die Hand hochhalten können und sagen können, ich habe dran gearbeitet und es hat sich verändert.
Useless Talk, also nutzlose Rede, führt auch zu folgender unglaublich großartigen Sache, nämlich, dass alle Projekte, die du anfängst, die fangen an und laufen, sind ganz großartig. Und dann, kurz bevor sie über die Ziellinie gehen, krepieren sie dir unterm Hintern weg. Ein Pferd, das gerade noch mit der Schnauze vor uns der Ziellinie steht, und dann bricht dir das Pferd mit Herzinfarkt zusammen. Nutzlose Rede, das sieht so einfach aus. Man denkt sich, ja, ne, mache ich nicht, verschwende keine Zeit. Aber es ist, sie hat die haarigsten Korrelationen und ist am schwierigsten auszurotten.
Gehört da jetzt eigentlich auch so Denken mit dazu? Dass man so über Probleme nachdenkt.
Also ich persönlich habe die Feststellung gemacht, mir persönlich fällt es immer schwer, mich zu disziplinieren und das Schlechte nicht mehr zu tun. Das funktioniert eine Stunde, das funktioniert zwei Stunden, aber dann ist irgendwie entweder die Achtsamkeit oder die Disziplin nicht mehr da. Mir fällt es immer leichter, wenn ich was dran ändern will, mich ganz auf das positive Gegenteil zu kontrollieren und mir zu sagen, ich muss das Positive tun und versuche das zu tun. Also das funktioniert bei mir besser. Und bei nutzloser Rede ist ja die positive Formulierung nur Bedeutungsvolles sagen. Und das kannst du dann auch aufs Denken erweitern.
Weil ich bin ja diejenige, die zuhört, was da gedacht wird.
Genau, ja.
Und wenn da nur Schmarrn gedacht wird,
dann, wie gesagt, überleg mal, nimm dir einfach, überprüf bei allem, was du sagst, ist das bedeutungsvoll? Jetzt müssen wir natürlich bedeutungsvoll noch definieren. Was ist bedeutungsvolle Rede? Bedeutungsvolle Rede ist, dass du etwas sagst, was dein Gegenüber weiterbringt. Im engsten buddhistischen Sinne der Erleuchtung näher bringt.
Aber auch schon mal für Gesundheit, Wohlbefinden.
Ja, ja, ja. Das ist ja einfach sich liebend um jemand anderen kümmern. Also ich kann nur, ich habe an mir die Feststellung gemacht, ich mit meiner Persönlichkeit funktioniere besser, wenn ich mir vornehme, das Gute zu tun, anstatt mir vorzunehmen, das Schlechte nicht zu tun. Und ich glaube, dass es bei den meisten Menschen so ist. Also deswegen jetzt, wenn es gerade jetzt um bedeutungslose Rede ist, ein gutes Beispiel geht, nicht immer sofort die Schere im Kopf ansetzen, oh, jetzt denke ich wieder was Nutzloses oder jetzt sage ich wieder was Nutzloses, sondern eher herzugehen und sich zu überlegen, bevor man den Mund aufmacht, ist es für den anderen wert, dass er es hört? Bringt es dem anderen irgendwas? Und in dem Moment, ich sag dir, 95, also bei mir 95% von dem, was ich sage, kann ich gleich vergessen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, weil durch die 10 Tugenden im Detail durchzugehen, braucht man 3 Klassen. Lest das Reading, es ist wirklich ausführlich, ergänzt es mit dem 10-Seiter, mit dem PDF. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache die 10 Tugenden in 3 Klassen, glaube ich, einmal im Jahr in den diversen Study Groups. Und man kann es jedes Jahr einmal machen, du entdeckst immer noch was Neues. Dieses Thema ist für mich nie erschöpft. Ja, also deswegen möchte ich da jetzt auch, wenn ihr spezielle Fragen zu speziellen Korrelationen oder so habt, wirklich schickt es mir per E-Mail, ich beantworte es gerne, aber ich würde es jetzt ungern, weil wie gesagt, sonst, ganz ehrlich, sitzen wir heute um 12 noch da. Ich habe mal als Abschlusssatz zu meinen Notizen aufgeschrieben, im Reading mit den Korrelationen ist dein Leben erklärt. Dort steht drin, warum erlebst du, was du gerade erlebst? Und was musst du ändern, damit du es in Zukunft nicht mehr erlebst? Also im negativen Sinne formuliert, da steht auch drin, was musst du tun, wenn du was Positives erleben willst? Das müsst ihr in eurem Kopf machen. Also das ist auch meine Bitte, wenn er das macht mit den Korrelationen, bitte macht im Kopf auch die positive Formulierung. Im 10-Seiter stehen auch die positiven Formulierungen drin. Mhm. Sonst wird es zu deprimierend. Zumindest in meinem Fall. jetzt muss ich mal schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. In der Meditationshausaufgabe, also wenn ihr jetzt durchgegangen seid und habt wirklich die 1, 2 Hauptdinge markiert in den Korrelationen, dann sollt ihr in der Meditation wirklich überprüfen, was tut ihr, dass ihr das verursacht. Und gerade wenn man jetzt als Beispiel ist, die nutzlose Rede nehmen, das ist wirklich was, was du auch ganz zeitnah und tagtäglich überprüfen kannst. Die Verbindung zu machen, ich bin da unten gestolpert, weil ich vor 30 Jahren jemand in der Schule, das ist schon länger her, vor 40 Jahren in der Schule jemand ein Bein gestellt habe. Das, wie gesagt, das ist für mich wirklich Zeitverschwendung. Aber die Korrelationen in der Umwelt, die Dinge, die ich jeden Tag erlebe und die mich ja stören, wenn ich immer angelogen werde von allen Menschen um mich herum, dann ist das ja ein Zustand, der mich extrem stört. Dann muss ich meinen tagtäglichen, muss ich überprüfen, was tue ich tagtäglich, wo lüge ich? Gut, das war's zu der Klasse. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Lass mich noch schnell durch die Antworten gehen. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ja, haben wir alles. Habt ihr noch Fragen? Das war ein klassisches Listen-Teaching. Mindestens 5. Ute, entmutest du dich selber oder soll ich das tun? Moment, Ute, ich höre dich noch nicht.
Hi. Hallo. Danke dir erstmal wieder für diese tolle Klasse.
Moment, ich muss erst meinen Lautsprecher laut machen. Jetzt höre ich dich.
Also danke schon mal wieder für diese ganz tolle Klasse. Und ich habe dir meine Frage schon im Chat gestellt, weil ich natürlich schon gespitzelt habe, was sind die Hausaufgaben? Und ich tue mir ein bisschen schwer immer mit dem Auswendiglernen, weil da weiß ich manchmal nicht genau, was ich auswendig lernen soll, so wie auch hier in dieser Klasse.
Also, liest du mir vor, was du auswendig lernen musst? Ich habe es, glaube ich, gerade vergessen.
Alle 3 Konsequenzen für alle 10 Taten.
Jetzt habe ich es verblättert. Die 3 Konsequenzen aller 10 Taten.
Das wird relativ klar, wenn du das Reading liest. Die gleichartige Konsequenz, das gereifte Ergebnis, also in der, die Reihenfolge ist anders, sorry, machen wir es richtig. Also die erste Konsequenz, zu welcher Wiedergeburt führt es? Die zweite ist das gleiche, die gleichartige. Und okay. Das dritte ist in der Umwelt. Also Beispiel Töten. Du wirst in der Hölle wiedergeboren für schwerwiegendes Töten. Gleichartiges Ergebnis, dein Leben ist kurz, du bist immer krank. Mhm. Ergebnis in der Umwelt, du siehst viele Menschen um dich herum, die früh sterben.
Okay, also das sind diese drei Kategorien, ja. Weil es gibt ja viel mehr Konsequenzen.
Aber ja, also du solltest so für jede der 10 Taten mindestens eine für diese drei Konsequenzen auswendig lernen.
Genau. Danke dir.
Es ist im Reading auch, manchmal sind 2 oder 3 genannt, aber ja.
Ja.
Ja. Gerne. Ja, mit dem Reading meine ich das, was unter Lektüre steht. Wenn ihr das PDF für die heutige Klasse aufgemacht habt, kommt als erstes die Notizen, dann kommt da das Reading, sorry für das englische Wort, die Lektüre, da steht Lektüre drüber. Dann habe ich keine.
Ich habe eine Frage.
Ja, da gerne.
Aber ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Frage ist. Falls nicht, dann kann ich andere Zeit.
Gebe ich Bescheid.
Aber wegen Karma, es gibt etwas, das ich noch nie verstanden habe. Und es war, wie ist die Verbindung zwischen mein Karma und die Karma von den anderen Personen, die um mir sind. Also zum Beispiel meine Mutter.
Ja.
So, wie kommen wir zusammen? Mhm. Wer entscheidet das? Das habe ich noch nicht verstanden.
Gruppenkarma ist ein interessantes Ergebnis. Es gibt auch die Frage, warum sitzen wir hier alle zusammen in einer Klasse? Ist ja auch Karma, dass wir hier alle zusammen in einer Klasse sitzen. Die Antwort dafür ist, dass wir in irgendeinem von unseren früheren Leben wahrscheinlich auch schon zusammen irgendwas gemacht haben. Und deswegen hat uns das Karma hier wieder zusammengeführt. Und die Frage, du hast mit deiner Mutter auch in vielen Dingen, da ihr ja in da ist, du bist bei ihr aufgewachsen, du wohnst vielleicht noch bei ihr, ihr seid ja sehr eng verbunden. Also hattet ihr wahrscheinlich auch in einem der früheren Leben eine sehr enge Verbindung.
Okay,
aber jeder hat sein eigenes Karma, wo das Karma aufbewahrt wird. Das ist Thema der nächsten Klasse. Ich mache es jetzt mal hier im Kopf. Du hast dein Karma. Also angenommen, ihr habt in einem früheren Leben, wart ihr Klassenkameradinnen. Dann hat jeder sein eigenes Karma gepflanzt. Aber da ihr zusammen auch viele Handlungen getan habt und jeder sein Karma gepflanzt hat für diese Handlung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt in diesem Leben auch wieder zusammenkommt, sehr hoch. Eben weil es eher ähnliches Karma habt.
Und
die Ulrike hat, glaube ich, was du das mit dem, wenn du mit jemandem übernachtest. Ja. Das war, finde ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel. Deswegen würde ich es gerne die Ulrike erzählen lassen.
Hallo. Ich habe mal in meinem Hotelzimmer mir geteilt mit einer jungen Frau aus China. Und dann kam ich zur Tür rein, sie war schon drin. Und dann sagt sie, oh, hello, older sister. Und ich gucke sie an, habe die Frau nie vorher gesehen. Und dann hat sie mir erklärt, in China, die Chinesen wissen, wenn sie irgendwo mit jemandem in einem Zimmer zusammen schlafen, dann müssen sie mindestens 5 Leben mit dem verwandt gewesen sein. Und zwar eng verwandt, also entweder Eltern oder Geschwister. Und dann war ich, also dieses ganze Seminar lang, war ich immer older sister. Und ich habe dann immer zu ihr younger sister gesagt. Und zum Schluss habe ich es überhaupt wirklich geglaubt, weil das war einfach...
Yeah.
Und es ist so eine schöne Vorstellung, das denke ich mir jetzt auch, wenn ich in der U-Bahn sitze. Ich muss mit all diesen Menschen schon mal irgendwo zusammengefahren sein. Oder im Flugzeug.
Also, oder im gleichen Linienstock, wer weiß.
Ja, oder im gleichen Linienstock.
Ja, Ja, also die wahrscheinlich, also unsere Leben als Insekt oder Tier sind ja viel, viel, viel mehr.
Wie kommt da Neues dazu?
Wie kommen neue, ja, du lernst auch in jedem Leben neue Menschen kennen, aber das sind wahrscheinlich sehr kurze Kontakte. Aber dadurch, dass du diesen kurzen Kontakt in diesem jetzigen Leben mit ihm hast, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Leben länger und mehr Kontakt zu dem Wesen zu haben. Und es gibt ja zum Beispiel auch in den alten Schriften ganz viele Beispiele dafür, dass Familienmitglieder dann als der Familienhund da sind. Also sie werden zwar als Tier wiedergeboren, aber suchen eben auch die Nähe zu der Familie weiterhin. Ja, Alex?
Kerstin hat mir gesagt, dass man selber so Erkenntnisse bekommt. Kann man das fördern durch karmische, dass die schneller kommen oder langsamer kommen?
Die Frage von Alex ist, ob Erkenntnisse karmisch gepflanzt werden können. Ja, können sie. Und die Korrelation ist Dankbarkeit.
Wie Erkenntnisse, das habe ich nicht verstanden.
Also
wie, Knowledge oder?
Also was ist für dich Wissen? Also Erkenntnis ist in meiner Definition eine Erkenntnis ist, was bei mir im Herzen passiert. Und zwar wird dir etwas klar, wodurch sofort dein Denken und Verhalten sich ändert. Also wenn du dir intellektuell sagst, töten ist ein ganz schlechter karmischer Same, ich höre jetzt heute das Töten auf, dann kannst du dir das intellektuell vornehmen, aber das heißt nicht, dass du dein Verhalten änderst. Wenn du die Erkenntnis hast, dass Töten schlecht ist, dann hast du sofort dein Verhalten damit geändert. Also das ist der Unterschied zwischen, deswegen zeige ich jetzt mal hierhin, zwischen intellektuellem Begreifen und Erkenntnis. Erkenntnis ist von der Definition wirklich so, dass dein Verhalten und Handeln sich sofort durch die Erkenntnis ändern.
Okay.
Klärt das die Frage, Luisa?
Ja, danke.
Gerne.
Sunam?
Ja, jetzt muss ich die Brille aufsetzen. Monique!
Jasmin, grüß dich. Ich hätte sogar zwei Fragen. Ich glaube, haben wir noch Zeit dafür?
Ja, klar.
Eine Frage zu den drei karmischen Wirkungen. Da gibt es bei Punkt Nummer 2 die übereinstimmenden Ergebnissen. Gilt das dann für eine Wiedergeburt, für eine unmittelbare Wiedergeburt oder irgendeinen von den nächsten Wiedergeburten?
Für irgendeine der nächsten Wiedergeburten, in denen du es schaffst, als Mensch wiedergeboren zu werden. Die Einschränkung für 2a und 2b war, dass du als Mensch wiedergeboren wirst.
Aber das heißt jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel zwischendurch als Tier zurückkomme, dann wird dieses Karma quasi aufgehoben. Und wenn ich dann als Mensch komme, kommt es wieder, werde ich so erleben.
Ja, so habe ich es verstanden, ja.
Okay, das heißt nicht unmittelbar. Okay, das ist gut, das klärt mir das. Und meine zweite Frage, du hast ja vorhin dieses Beispiel mit Lügen erklärt. Mhm. So mit deinen Zeichnungen, mit deinen Männchen und so. Und da geht es ja eigentlich immer eine Tat, die ich anderen Menschen gegenüber ausführe. So. Aber zum Beispiel lügen kann ich kann mich selbst ja auch wunderbar belügen.
Und also Karma, es gibt verschiedene Definitionen von Karma. Eine davon ist, und das ist auch, du kannst Karma nur mit einem Objekt pflanzen, sprich mit einem anderen Menschen. Mhm. Das ist ja auch dieser DCI-Spruch, gib immer zuerst jemand anderem das, was du gerne hättest.
Ja.
Wenn du dich selbst belügst, sind es deine Gedanken. Im engeren technischen Sinn ist ja Karma definiert als Bewegung des Geistes. Mhm. Und die Frage ist, habe ich das richtig verstanden, wenn du dich selber belügst, ob das Karma ist?
Ja.
Ob ja, es auch? Ist Karma, weil es ist eine Bewegung des Geistes. Ist es gutes oder schlechtes Karma? Wie stark ist das Karma? Was haben wir denn heute noch für Aspekte gehabt? Reift es in diesem oder im nächsten Leben? Bist du ein hohes Objekt? Mit welcher Motivation? Wir haben heute so viele Aspekte gehabt. Deswegen müsstest du jetzt diesen Gedanken des Selbstbetrugs mal durch dieses Raster durchlaufen lassen.
Aber es stimmt schon, dass wenn ich mich jetzt selbst belüge und das vielleicht immer wieder mache, zum Beispiel, dann ist es ja genauso auch schlechtes Karma für mich und mein späteres Leben.
Ich würde sagen, es ist in der Folge, wenn du dich selbst belügst, wirst du auch mehr oder minder andere belügen, weil eine nicht integre Persönlichkeit zu sein, ist zum Beispiel, gehört ja auch zu der Untugend lügen. Dass du nicht integer bist. Also ich würde sagen, das größere Karma pflanzt du hinsichtlich dessen, dass wenn du dich selbst belügst, ja auch anderen Menschen ein falsches Bild zeigst. Also wenn dich selber anlügst, wirst du andere Menschen auch belügen. Sorry, aber das wäre jetzt mein Rückschluss. Und ich glaube, dass das massivere, kraftvollere Karma wahrscheinlich das ist, weil du in der Folge die anderen anlügst.
Okay, das heißt,
würde ich sagen, auch wenn du dich selber anlügst, wird dir wahrscheinlich ein negatives Resultat bringen. Interessante Diskussion, was ist schlechtes, was ist gutes Karma. Wir stülpen da ja oft unsere westlich-christliche Sicht von Gut und Böse drüber. Gutes Karma ist definiert, es bringt dir ein angenehmes Ergebnis. Schlechtes Karma, es bringt dir ein unangenehmes Ergebnis. Schlechtes Karma, du hast jemand anderen verletzt. Gutes Karma, du hast jemand anderem eine angenehme Erfahrung beschert. Da passt irgendwie gut, also wie gesagt, wir tendieren so stark dazu, das immer in Schwarz-Weiß zu sehen, aufgrund, denke ich, unserer wirklich westlichen, christlichen Hintergrundes. Manchmal ist es vielleicht geschickt, wenn man sich selber ein wenig anlügt.
Ja.
Weil es dich vor irgendwas beschützt oder keine Ahnung. Also deswegen finde ich es schwierig, sowas immer pauschal zu beantworten.
Okay, aber es ist ein guter Punkt, dass wenn ich die Tendenz habe, mich selbst zu belügen, dass ich auch die Tendenz habe, andere zu belügen und dass ich dann einfach da mehr drauf schauen kann. Ich meine, das ist eine gute Schlussfolgerung für mich, damit kann ich was anfangen.
Du kannst auf den Weg zurückgehen, was bringt diesen Gedanken des Selbstbelügens eigentlich in deinen Kopf? Und da könnte die Ursache ja auch sein, dass du andere angelogen hast, dass das ein Resultat von Lügen ist. Und um es zu vermeiden in der Zukunft, solltest du darauf achten, andere nicht anzulügen.
Ah, das ist gut. Das ist auch gut.
Ja. Okay. Wie gesagt, weil auch unsere Gedanken karmische Ergebnisse sind. Also ja. Im Moment kannst du dort an einhaken.
Okay. Ich denke mal darüber nach.
Ja.
Dankeschön, das ist super.
Ja. Alex noch?
Ich habe auch das, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich andere belüge, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht die richtigen Worte finde, dass ich mich nicht so ausdrücke, dass der andere mich versteht. Darum muss ich manchmal richtig ringen. Ist das auch dann karmische Geschichte dahinter, wenn ich ja nicht druckreif direkt rede praktisch, sondern sage ich verdammt.
Ob dich die Frage von.
Ich für mich nicht lügen, aber so verdammt, bin ich nicht richtig da.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage war. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich ganz schwer tue, die richtigen Worte zu finden, dass mich der andere versteht. Und natürlich ist es karmisch bedingt, ob dich der andere versteht. Unabhängig davon, ob ich in Halbsätzen oder in hochakademischen Ausführungen, ich nenne jetzt mal einfach die beiden Enden, spreche. Mein Karma bedingt, ob der andere mich versteht. Was glaubst du, was für ein Karma das ist?
Wir hatten ja heute drüber gesprochen, über das Unnütze und das...
Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass karmisch ist, dass du anderen zuhörst. Also, wäre jetzt mein erster Hint.
Damit was war der?
Ja. Ja. Gut.
Darf ich auch noch eine Frage stellen?
Wer war das? Ah, Angelika, ja.
Ulrike hat vorher das gerade gesagt mit der U-Bahn. Wenn sie mit Leuten fährt, habe ich das richtig verstanden? Dann war sie mit diesen in irgendeinem Leben schon verwandt?
Könnte sein, warte mal, jetzt machen wir aber Licht an, dass ihr auch Ulrikes Gesicht seht, weil wir sitzen hier nämlich im Dunkeln.
Du kannst nur mit jemandem in der U-Bahn sein, wenn du vorher schon mal mit ihm in irgendeinem Gefährt warst oder in irgendeinem Raum zusammen. Dann ist es unmöglich, dass du das erste Mal sozusagen, also alle Menschen da drin, die sind mit dir in der Beziehung.
Okay.
Und allein also, diesen Gedanken zu haben, verändert alles.
Okay, also ich bin das, ihr wisst ja, ich bin ja Flugbegleiterin. Bis jetzt habe ich. Also, bis jetzt bin ich immer geflogen mit dem Gedanken, all diese Passagiere sind für mich Buddha. Und ich diene ihnen, damit auch ich sozusagen erleuchtet werde.
Haben wir heute gelernt, beste Art und Weise, einen Samen kraftvoll zu machen, Angelika. Perfekt.
Das Einzige, was mich jetzt etwas erschreckt hat, war die Aussage, wenn ich nämlich überlege, wie viele Passagiere ich im Jahr transportiere.
Es ist doch wunderbarer, geht es doch gar nicht.
Macht mich im Moment etwas Hammer.
Sind es dir zu viele Buddhas? Was ist der Hammer dran? Was erschreckt dich?
Nein, dass es zu viele Buddhas sind, das hat mich jetzt nicht erschreckt. Sondern die Aussage, dass ich mit denen in irgendeiner Art und Weise verwandt war, in all meinen früheren Leben.
Also ich habe es vorhin schon mal versucht, wir dürfen nicht nur im menschlichen Leben denken. Wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viele, unendlich viele Leben als Insekten. Du kannst dir mal ausrechnen, wie viele Lebewesen wir auf der Welt haben und wie hoch rein numerisch die Anzahl von Insekten zum Beispiel ist. Stell dir mal so einen Bienenstock vor, ist doch, oder einen Ameisenhügel oder...
Okay.
Und das sind ja auch sehr kurze Leben, also da sammelt sich schon was an.
Okay, also ich kann sehr wohl diese Lebewesen mir vorstellen, dass ich auch mal war.
Angelika, ich gebe dir noch einen mit von Geschela. Und zwar hat er das Bild, die Lamas in, das habe ich glaube ich auch letztes Mal erzählt, die Lamas in Tibet, die stellen sich immer raus und füttern die Vögel und werfen ihnen Krumen hin. Und dann kommen die Vögel und picken die auf und dann sagt der Lama Gotcha. Weil er weiß, ich habe jetzt eine Beziehung zu dir. Du hast mein Futter gefressen und deswegen komme ich, wenn ich Buddha bin, zurück und hole dich auch zur Erleuchtung. Und das kannst du jetzt bei jedem Passagier machen. Wenn du ihm seinen Sniff gibst, Gotcha. Weil wenn du Buddha bist, so sagt Geshe-la ja auch, musst du Millionen von Menschen in die Erleuchtung führen. Und das ist... Deswegen bist du da jetzt, wo du bist, schon ganz hoch oben.
Kann ich das auch machen mit den vielen Fliegen, oder nicht Fliegen, vielen Fliegen, das klingt jetzt dramatisch, aber mit den Insekten, die ich, weil wir ja auch in einer Umwelt leben, wo halt auch Insekten fliegen und so, die ich dann tagtäglich mal aus meiner Wohnung buxiere und die fange und sage ich dann auch Gotcha oder sage ich ganz einfach, in dem zukünftigen Leben möchte ich dich als einen meiner Schüler haben? Was ist besser?
Beides. Also mit den Insekten finde ich super toll. Ich habe mir auf YouTube von der Tupten Teaching über Bodhicitta angehört. Und dann erzählt sie halt auch, und wir sind verantwortlich für die Erleuchtung von allen Leben. Und das ist auch eine ganz praktische, deswegen höre ich sie auch so gern. Und dann sagt sie, ja, aber jeder, seid ihr euch bewusst, dass das heißt, dass sind anscheinend auch ganz viele Insekten rumgelaufen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dieses kleine Ding, das jetzt gerade mir vor der Nase rumfliegt, für dessen Erleuchtung verantwortlich seid.
Okay.
Ja, bewusst für die Erleuchtung von jeder Fliege, die du zur Tür rausbuxierst, verantwortlich. Gotcha. Definitiv.
Gotcha. 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 Also ich sage jetzt nicht mehr zu den Passagieren auf Wiedersehen, sondern ich sage Gotcha. Halleluja.
Eine Fluggesellschaft.
Danke.
Und Austria Airlines, gell?
Ja.
Also ich da auch mal mitfliegen.
Ja. Cool. Una. Suna. Ja, ah, die Judith.
Hallo. Nach München. Hallo, Suna.
Hallo, in die Schweiz.
Ich habe mich beschäftigt, die Taten des Denkens. Also unsere geistigen Bewegungen haben wir ja gelernt. Jetzt höre ich ja diese Gedanken. Und da höre ich ja auch Gedanken, die ich gar nicht denken will. Und höre sie wirklich im Moment. Ich höre das. Was kann ich da auch noch irgendetwas tun? Außer jetzt mich zu fragen, woher kommt dies und was habe ich gemacht? Oder ist es dann einfach, okay, super, vorbei? Oder kann ich etwas tun in dem Moment?
Nein, in dem Moment kannst du nichts tun. Du kannst nur Taten vollbringen, die dich in Zukunft die Gedanken denken lassen, die du haben willst.
Ja.
Das ist die Stelle von Geshe-la, wenn er den Stift erklärt, wo er den Stift hat. Und sagt, ha, ist ja cool, dann wenden wir jetzt positives Denken an. Du bist ein Diamant, du bist ein Diamant, du bist ein Diamant. Das funktioniert auch mit Gedanken nicht. Du kannst deine Gedanken in dem Moment nicht mehr ändern. Das ist ein Ergebnis von das Reifen eines karmischen Samens. Du musst die richtigen karmischen Samen für Gedanken legen. Ganz ehrlich, und da bin ich auch super gespannt drauf, weil ich glaube, dass DCI 9 im Detail auf die karmischen Zusammenhänge von Gedanken eingeht. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zum Lernen drüber.
Da freue ich mich.
Ja.
Danke, Suna.
Gerne, Judith. Gut, aber dann kommen wir zum Ende. Regina.
Noch mal zurück.
Einmal Mandala, einmal widmen.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe es ans Dach. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses wunderbare Stück der Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Jetzt muss ich das mal die Augen. Ganz, ganz.